Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Meinst du die Leiter hebe?
Die muss nur einmal heben.
Meinst du, sie ist genug lang?
Scala, die Leiter. Jeden Sonntag am 88,1.
Schiavo, chi può liberarti? Solamente chi nel fondo sta, chi soffre le tue pene può sentire le tue grida. Schiavi, ti libereremo tutti o nessuno, tutti oppure no. Non si può salvarsi da soli, o fucili, o catene, tutti o nessuno, tutti oppure no. Affamato chi potrà sfamarti, chi darà del pane, chi del pane non ne ha per sé compagno, se verrai con noi affamati, noi ti sfameremo, tutti o nessuno, tutti oppure no, non si può salvarsi da soli, o fuggire. Oppure no!
Tutti o nessuno von der Milva gesungen, das Lied von Brecht. In der heutigen Scala ist vor allem bringen wir Beiträge von Italien. Und zwar gehen wir aus von einer Begnadigung in Italien, die vor 3 Wochen gelaufen ist. Begnadigt ist Fiora Pirriar di Zone geworden. Sie ist eine ehemalige Kämpferin von der Comitati Autonomi Meridionali und sie ist von Pertini begnadigt worden. Heute ist sie, hat sie sich dissoziiert vom bewaffneten Kampf. Sie war die erste Frau, die wegen bewaffneten Widerstand insgesamt 12,5 Jahre absitzen musste und jetzt nach 10 Jahren von Pertini begnadigt worden ist. In der Presse hat es eine ziemlich wilde Kontroverse gegeben, weil der Pertini, Staatspräsident, das erste Mal von seinen eigenen Aussagen abgewichen ist. Und zwar war die, dass er gegenüber Leuten vom bewaffneten Widerstand keine Konzessionen mache. Ausgehend von dieser Begnadigung stellen sich in dem Zusammenhang verschiedene Fragen. In Bezug auf Italien nämlich, in welche politische Situation fällt die Begnadigung? Inwiefern gibt es einen Bezug auf die Sondergesetze in Italien, zum Beispiel Strafreduktion für die Pentiti, für die, die ruhig sind? Inwiefern gibt es einen Bezug zu der Strategie von der Widerstandsbekämpfung? Dann ein anderer Punkt, gibt es überhaupt Amnestieforderungen wie in Spanien, wo diese Forderungen ganz klare Tradition haben und die Forderungen nicht mit irgendwas für Konzessionen verbunden sind von Seiten der kämpfenden Leute, sondern es dort immer heisst, dass die Anerkennung von nach wie vor, auch wenn die Leute draußen sind, dass der bewaffnete Kampf anerkannt wird und der Kampf für die Befreiung der Unterdrückten. In der BRD ist das letzte Jahr, und über Italien, wir haben zwei Gäste heute da, über Italien wird Andi näher Auskunft geben. In der BRD ist das letzte Jahr eine Amnestiediskussion durch den Port in dem Konkret vom Stapel gerissen worden. Kurz gesagt ist es dort um Folgendes gegangen. Er hat die Meinung gehabt, der Staat solle von seiner Härtelinie abweichen, abkommen, die Fronten zwischen dem bewaffneten Widerstand und dem Staat solle gemildert werden und von dort her den politischen Gefangenen solle die Amnestie gewährt werden. Natürlich nicht ohne ganz klare Konzessionen von Seiten des bewaffneten Widerstands. Die andere Meinung war, dann in Leserbriefen in der Taz zu lesen, die Hauptsache sei, dass alle Leute, die im Knast sind, alle politischen Gefangenen rauskommen, egal ob sie mit dem bewaffneten Kampf weitermachen oder nicht. Und dann schlussendlich die politischen Gefangenen selber, was sich niemals auf so einen Integrationskurs vom Staat eingelassen hätten. Und es klar ist, dass die politische Situation oder eine Stärke gar nicht rum war in dem Moment, um diese Forderung aufzustellen. Aber nach der nächsten Platte, wenn wir näher eingehen auf die verschiedenen Begriffe, eben vor allem was ist Begnadigung, was ist Amnestie, im 80er, und dann kommt unser zweiter Gast zum Zug, der Marcel. Im 80er war die Forderung erstens von Seiten von betroffenen Eltern und Kirchenkreis, dass es eine Amnestie gibt für alle Bewegungsleute. Auf der anderen Seite ist von den Militanten gefordert worden, knäst auf, dann zu, und vor allem auf das werden wir eben nach der Platte eingehen. Was ist der Unterschied zwischen der Einstellung von allen Strafverfahren und Amnestie?
Je certain qu'à ta voix. Rappelez, chopez, chopez au col et vite par la bande. Tac pour tac, chacun dans le brouillard. Chacun pour soi, ou là.
Marcel, kannst du mal sagen, was Begnadigung ist überhaupt und was ist Amnestie?
Ja, vielleicht zuerst zum Begriff von der Amnestie. Niedergelegt ist das in der Bundesverfassung, und zwar dort kann die Bundesversammlung Amnestie für eine Gruppe verhängen, also aussprechen. Und zwar tut dann der Staat auf die Strafverfolgung oder auf den Strafvollzug gegenüber diesen Personen verzichten. Also wichtig ist, dass es immer eine Mehrzahl von Personen ist. Sie sind nicht individuell untersucht worden, ob sie jetzt Amnestie würdig sind, sondern es wird als Gruppe wird Amnestie ausgesprochen, ob die Wiederhandlung von dieser Gruppe Amnestie würdig ist. Und dann die Amnestie wird also verzichtet, dass die Strafe vollzogen wird. Oder neuerdings, seit etwa 1930, ist es auch möglich, nachträglich nach der Verurteilung noch eine Amnestie zu verlangen bei den beiden Räten. Also das ist jetzt auf Bundesebene. Die Amnestie wird dann in einem einfachen Bundesbeschluss festgelegt. Davon ist zu trennen Begnadigung. Begnadigung, das ist im Strafgesetzbuch geregelt. Die wird ausgesprochen für eine Person. Sie wird individuell ausgesprochen. Also man betrachtet, ob die Person würdig ist, dass sie soll begnadigt werden. Die Begnadigung wird nach der Verurteilung ausgesprochen. Meistens wird es vom Kanton, von der Begnadigungskommission ausgesprochen. Bei politischen Vergehen und Verbrechen bestimmt das Gesetz, dass ebenfalls der Bundesrat, also auf Bundesebene, kann eine Begnadigung vorgenommen werden. Das ist aber sehr selten. Grundsätzlich ist zu sagen, dass in der Rechtsdogmatik das sehr konfus ist, der Amnestiebegriff und der Begnadigungsbegriff werden oftmals auch vertauscht. Aber für die nachfolgende Diskussion sollten wir uns an die Punkte halten, dass Amnestie für Gruppen ist, für ihr gemeinsames Vorgehen und nicht für einen Einzelnen.
Und Straftaten auch gelöscht werden voll, oder?
Das ist bis anhin nicht vorgesehen gewesen. Das ist das erste Mal, ist das im 1982 gefordert worden von christlichen Kreisen und Jugendverbänden bezüglich der Amnestie in Sachen Jugendunruhe. Dort ist es erstmal in der Geschichte, also seit 1848, gefordert worden, dass ebenfalls eine Löschung vorsieht. Weil denn das Amnestiebegehren auch abgelehnt worden ist in den beiden Räten, ist auch nicht zur Entscheidung gekommen, ob das zulässig sei, eine Löschung von der Strafe. Das ist also nicht entschieden. Bis anhin ist man davon ausgegangen, dass einfach der Strafvollzug nicht durchgeführt werde oder das Verfahren nicht durchgeführt werde oder dass eine moralische Besserstellung von der Verurteilten vorgenommen wird, aber nicht, dass an und für sich die Strafe gelöscht wird im Zentralstrafregister oder im Kantonalregister. Das ist also bis anhin noch nie gemacht worden.
Jetzt ist ja zur Bewegungszeit oder im 81 ist ja von Seite der Militanten oder vom Teil der Bewegung ist nicht Amnestie gefordert worden, sondern Einstellung von allen Strafverfahren. Und zugleich immer die Parole raus mit allen Gefangenen oder Knast auf und dann zu.
Man hat einfach gesehen, dass die Taktik der Politiker, also von der Polizei zu der Bewegungsseite war, mittels Massenverhaftungen eine Spaltung der Bewegung, eine Niederschlagung der Jugendbewegung zu erreichen. Und dem wollte man unter anderem entgegensetzen, dass man die Angst vor Strafverfahren hat wegnehmen vor den Leuten. Dadurch, dass dann die Leute verhaftet worden sind, haben sie Angst gehabt, sie kommen in ein Verfahren rein und sie haben nicht mehr mitmachen, sie sind nicht mehr auf die Straße gekommen, haben sich versucht abzugrenzen. Es sind dann Diskussionen über Abgrenzungen. Und dann hat man gesagt, grundsätzlicherweise, wir lassen uns vom bürgerlichen Strafgesetzbuch nicht verurteilen. Wir anerkennen das in dem Sinn nicht, dass die Verfahren sind, die Tätigkeiten sind gar nicht justiziabel in dem Sinn und es ist um eine Nichtanerkennung einfach von der Justiz gegangen. Dass eine Einstellung dort gefordert worden ist, ist im Zusammenhang eben mit den Ereignissen, und das ist wichtig, ich möchte das betonen, zu betrachten, mit diesen Zeugen auch von Gefängnissen, wo man gerufen hat, dass Gefangene sollen freigelassen werden. Und auch weil man gesehen hat, wie die Polizei willkürliche Verhaftungen eben vorgenommen hat und dass man da hat den Druck wegnehmen und sagen, eine Schuld kann überhaupt nicht vorliegen, das kann nicht vor Gericht beurteilt werden, was da vorliegt. Und das in dem Sinn ist es anders zu beurteilen als zum Beispiel ein Amnestiebegehren von kirchlichen Kreisen, wo nach der Jugendunruhe, wo der Kampf bereits abgeflaut worden ist, wo unterbrochen worden ist, nachträglich das noch gestellt worden ist, im Sinn von, jetzt ist alles vorbei, jetzt wollen wir wieder miteinander an den gleichen Tisch sitzen und miteinander wieder weiter ruhig diskutieren.
Es war irgendwie der Unterschied von, oder der qualitative Unterschied, von dass man sich dort geweigert hat, überhaupt im eben das ja Amnestie ist ein Wort ist ein juristisches Wort, oder? Und Einstellung von allen Strafverfahren oder knäst auf und dann zu, ist etwas, wo viel offensiver ist. Oder in dem Zeitpunkt ist es viel offensiver gewesen als die Amnestieforderung.
Es ist einfach als ein Mittel im Kampf betrachtet worden, während der Jugendunruhe. Und dann hat es aber noch ganz andere Sachen gehabt auf der Straße, wo man sich zu gemeinschaftlichen Aktionen gefunden hat. Und die Einstellung hat sich auch dann konkretisiert, wo bürgerliche Blätter und Justizkreise gesagt haben, eine Einstellung sei gar nicht möglich. Aus dem heraus hat dann die Jugendbewegung in Arbeitsgruppen juristisch einigermaßen fundierte Einstellung gefordert, um zu sagen, tatsächlich könnte man einstellen, aber es zeigt sich eben, dass im Moment das ihr nicht wollt und wir wollen einfach nicht im Knast rein. Also wir anerkennen nicht, dass man uns kann so brechen mittels der Justizmaschinerie. Es ist einfach aus dem Kampf herausgestellt und nicht ausgetrennt von anderen Leuten, die sich gar nicht können identifizieren konnten und nicht bei diesem Kampf drin waren.
Wenn wir mal Musik machen. Thank you.
nigger, white nigger, standing in the dark. Listen to the rhythm of the bass, boom. Black nigger takes a hit, sending up a spark. In the dark heat, swaying a little to the bass beat. White nigger takes a hit, takes money out. Says this is what it's all about. Rot your brain, who cares? Black nigger stares. White nigger sighs. I like your music, I like your style. I crack a joke, so why don't you smile? Dancing out on the floor tonight. The band's not good, but the beat seems right. Band's all black and the floor's all white. Clenching fists, unite and fight. Rock against racism rules tonight. But in the real world, no one rules. But fists are clenched all right. Down in the underground, out in the playground, the common ground is a battleground. To be black, to be a nigger no more. The writing's on the wall. Say, black is power, white is flower. Divided we fall. And behind the wall, behind the door. In the dark heat, in the rhythm of the bass beat. Something is wrong, and no one is taking the blame.
Die Addition hat ja die Amnestie in der Schweiz oder Amnestieforderungen überhaupt nicht. Hat es überhaupt, oder was sind die Fälle, wo es Amnestie gegeben hat in der Schweiz?
Also, es ist ganze 5 Mal seit 1848 ist Amnestie gewährt worden. 9 Fälle sind negativ erklärt worden, sind also abgewiesen worden. In der letzten Zeit ist angenommen worden, das ist allen allgemein bekannt, die Anschlussamnestie für die Wehrsteuer, also ein Fiskaldelikt. Da hat man gesagt, durch das, dass man amnestiert, dass man bis jetzt das Geld nicht angegeben hat, kann der Bund mehr Geld gewinnen. Denn wenn man jetzt wieder mehr Geld versteuert, dann gewinnt der Staat mehr. Und durch das hat man dann in den nächsten Steuererhebungen auch viel mehr Geld wieder angegeben, verzeichnet in der Steuererklärung. Und der Profit vom Staat war offensichtlich gewesen. Also das ist mal die Amnestie für Wehrsteuer, die sich niedergeschlagen hat in einem finanziellen Gewinn für den Staat. Dann 1955 hat es ebenfalls eine Amnestie gegeben. Das ist wegen Höchstpreisüberschreitung von Heu und Emd. Und wegen Schlachtschwein, also überhaupt keine politische Sache. Und die anderen Ereignisse liegen bereits im 19. Jahrhundert zurück, seit der Tessiner Ereignis, Neuburger Handel und Wahlunordnung in Chubiasco. Das ist dann bereits 1855 gewesen. Interessanter sind vielleicht die Gesuche, die abgelehnt worden sind. Das ist eben bekannt und bereits erwähnt. Das Amnestiebegehren in Sachen Jugendunruhe im 82 abgelehnt worden. Dann haben wir im 83 gehabt. Zum Beispiel ein Amnestiebegehren für Cannabishändler und Cannabiskonsumenten. Politisch interessanter ist vielleicht, dass 1919 die Teilnehmer am Generalstreik von 1918 nicht begnadigt worden sind. Also das sind alles Beispiele von Leuten, von Amnestiegesuchen, die abgelehnt worden sind. Dann die Genossen, die am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen haben, die sind auch nicht amnestiert worden. Das Gesuch ist im 1939 abgelehnt worden. Ebenso Besitzer für Kernkraftwerk Kaiser August ist abgelehnt worden und Dienstverweiger generell zu amnestieren ist auch im 81 abgelehnt worden. Also dort, wo es um eine politische Diskussion geht, wo es um Kräfteverhältnisse geht, um Widerstand, politischen Widerstand gegen die Herrschenden, dort ist ganz klar das Amnestiegesuch immer abgelehnt worden. Es ist bezeichnend, dass die letzte oder eigentlich die grösste Amnestie in diesem Jahrhundert für Wehrsteuer erfolgt ist, dass also die finanziellen Kreise einen Profit davon hatten, dass hingegen dort, wo es politischen Widerstand gab, dass der Staat dort nicht eingelenkt hat und hart geblieben ist und die Strafe nicht hat wollen, zurückziehen.
Das ist gleich wie, oder also eben gerade ganz anders als in Spanien, wo der Druck von der Straße oder der Druck von den Leuten draus und von denen drinnen so stark war und es Generalstreiks gegeben hat über das ganze Land, dass immer wieder haben müssen, Amnestie zugestanden werden in Spanien.
Das finde ich eine wichtige Frage. Bei der Beurteilung soll man ein Amnestiegesuch stellen oder nicht, dass man immer die aktuelle politische Lage analysiert und sich fragt, was hat das für eine Funktion im jetzigen Kräfteverhältnis? Ist es ein Bittgesuch, wo es ein Abschwör damit verbunden ist? Oder hat man eine politische Stärke erreicht, wo man Forderungen stellen kann, die materiellen Gehalt haben? Und das haben wir jetzt gesehen, dass bei der Amnestie an der Bundesversammlung irgendwie völlig unmöglich ist, durchzukommen und dass mit Bitten auch nichts erreicht wird. Und von dort her im Moment das gar nicht kann für einen politischen Widerstand und politische Aktion Sinn haben. Das hat keine politische Funktion im Moment in der Schweiz, ein Amnestiebegehren.
Believe you'll keep on digging.
Jetzt also zu Italien. Die Fiora Pirriardizzone ist begnadigt worden, wie wir schon gesagt haben. Und zwar eben nicht einfach so, sondern sie hat ganz klar abgeschwört. In einem Interview, das jetzt im Panorama erschienen ist, das mit ihr gemacht worden ist, sagt sie ja selber, ein Gesuch, also wenn man Begnadigung um Begnadigung bittet, setzt das voraus, dass man sich dissoziiert hat vom bewaffneten Kampf, dass man eine positive Einstellung gegenüber den Institutionen hat, dass der Staat akzeptiert, was die ganze Bewegung der Dissoziierten prägt. Andi, fällt die Begnadigung oder wie ist die politische Situation in Italien momentan?
Ja, also ich glaube, wenn man die Begnadigung von der Pirri anschaut, dann muss man vielleicht noch ganz kurz wissen. Also zum einen ist sie, hat sie kein Blutsdelikt, also sie ist nicht irgendwie wegen etwas sehr Spektakulärem verurteilt worden. Und sie hat 2/3 von ihrer Strafe abgesessen. Und auch in Italien ist per Gesetz ein Anspruch da auf die provisorische Freiheit nach Ablauf von 2/3. Also sie hat vor 12 Jahren 7,5 geklopft. Sie war eine wichtige Figur im ganzen Abschwörungsprojekt. Sie hat in Rebibbia, das ist der römische Knast, wo ein Teil von der Dissoziierten sitzt, so nennt man die Abschwörer, hat sie Diskussionsgruppen geleitet, die vor allem zum Thema haben, der Erarbeitung von einer kritischen Position zum bewaffneten Kampf. Sie kommt auch aus einer Familie, also das ist ja noch ein wichtiger Punkt ist bei der Begnadigung, dass eine Familie da ist, die dann das verlorene Schaf wieder aufnimmt, oder? Sie kommt aus einer aristokratischen Familie mit Verbindungen zur KPI-Spitze, was sicher auch eine Bedeutung spielt, dass kein grosser Widerstand auf individueller Ebene da war von Seite der Kommunisten. Die Reaktion darauf ist interessant, oder? Weil eigentlich die meisten Parteien absolut gegen die Begnadigung sie sind, mindestens sich so geäussert haben. Und sie ausdrücklich gesagt haben, dass das nicht jetzt soll eingeführt werden soll, dass nicht ein Gesetz soll geschaffen werden soll, das die Dissoziierten rauslässt. Oder? Also es ist kein Vorschlag oder es ist keine Einführung von der Amnestie jetzt mal auf der individuellen Ebene. Was man aber muss sehen muss, ist, dass es sicher eine Schaffung ist von einem Präzedenzfall. Das heisst, dass Möglichkeiten da sind, Versprechen, die an die ganz grossen Verräter, also wie Pecci, Savasta und Viscardi, dass ein Präzedenzfall geschaffen worden ist, um denen eigentlich Versprechen, dass sie rauskommen, können zu erfüllen. Und man weiss auch, dass der Pecci nach dem Abschluss von dem hängigen Verfahren, das zurzeit läuft, sich wird auf die Liste der Begnadigungsgesuchsteller setzen lassen, oder? Es ist die ganze Aktion von der Piri ist auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt anzuschauen, nämlich dass in Italien zur Zeit und das schon länger verschiedene politische Kräfte in Bezug auf den bewaffneten Widerstand agieren. Das heisst, die einen, die davon ausgehen und sagen, dass der bewaffnete Widerstand eine Niederlage erlitten hat, dass der Ausnahmezustand, der in den letzten Jahren geherrscht hat, dass der vorbei ist und dass man jetzt muss, die Abgeschworenen vor allem, aber auch die Verräter wieder integrieren, wieder können in ihr normales Leben übergehen lassen. Das ist die eine Tendenz. Und die andere Tendenz, die ganz klar sagt, der bewaffnete Kampf, der bewaffnete Widerstand in Italien ist überhaupt nicht beseitigt. Also das politische Problem vom antagonistischen Widerstand ist nach wie vor da. Das zeigen auch die Aktionen, sagen sie, also wie Giugni und Tarantelli. Und nicht nur das, sondern auch verschiedene andere Sachen, die in der Bewegung laufen und vor allem auch die Reaktion auf Tarantelli.
Tarantelli ist der...
Ja, das ist der Erarbeiter von dem Dekretsgesetz, oder?
Mhm. Wo jetzt Teuerungsausgleich.
Genau, über das Scala Mobile, über den Teuerungsausgleich, der jetzt zur Abstimmung gestanden ist. Und der ist liquidiert worden von der Brigade. Das war sozusagen der Abstimmungsbeitrag gewesen von ihnen. Man muss sehen, dass ein weiterer Moment auch der ist, dass sie versuchen, irgendwo auch mit dieser Freilassung von der Piri eine Augenwischerei zu machen, dass sie also der Reuemütigen, der Abgeschworenen gegenüber sich sehr grosszügig verhalten. Und das ist eine ganz klare Täuschung. Wenn man weiss, dass gleichzeitig das Jahr eine neue Qualität von Verhaftungen gelaufen sind, und zwar, das sind Verhaftungen, im Februar sind 5 Genossen und jetzt im Juni 8, also vor 3 Tagen, 8 Genossen verhaftet worden, aus einem absolut legalen Bereich, aus dem Umfeld von dem Coordinamento dei Comitati contro la Repressione. Das heisst, das ist eine nationale Koordination von der Antirepressions Komitee, das ist gebildet worden im 80er und hat das Organ Il Bollettino. Und weitere 60 Leute sind nicht verhaftet worden, sondern haben ein Strafverfahren mit den gleichen Vorwürfen.
Das ist wahrscheinlich noch wichtig, das Bollettino ist zugleich eine Sprache von denen drinnen oder ist ein Organ, wo die ganzen Diskussionen von denen, die nicht abgeschwört haben, die Möglichkeit gibt, sich noch zu äußern, öffentlich gegen aussen.
Ja, also im Bollettino findet die ganze politische Debatte statt, was darum geht, was war, also was sind die 12, 15 Jahre bewaffneten Kampf also, oder revolutionären Widerstand im Allgemeinen in Italien war und wie geht es weiter. Das Weitere ist das Bollettino ein Ausdruck von einer ganz klaren Haltung, dem Staatsprojekt von der Abschwörung gegenüber. Oder? Also sie haben eine klare Position, es gibt also keinen Beitrag, der irgendwie mit Abschwörung zu tun hat, also pro Abschwörung, pro Amnestie, sondern ihre Position ist die, dass sie versuchen, auch aufzuzeigen, was hinter dem Staatsprojekt dann wirklich steht. Oder?
Ich muss wahrscheinlich noch kurz mal noch sagen, was die Abschwörung oder die Dissoziation genau ist, oder? Das ist ja nicht nur, dass jemand sagt, er distanziere sich vom bewaffneten Kampf, sondern es geht ja viel weiter, dass dort ja im Begriffen ist, dass er versucht, die anderen Leute abzuheben davon.
Ja.
Dass es irgendwie genau. Aufstehen gibt.
Ich möchte aber auf diesen Punkt vielleicht nachher schnell sprechen kommen. Ich möchte noch sagen, was das Spezielle ist jetzt zum Beispiel an diesen Verhaftungen und warum ich glaube, dass zum einen, dass die zwei Momente, die Freilassung, die Begnadigung von der Fiora Pirri und die Verhaftungen eigentlich Ausdruck sind von einer Situation. Also zwei Pfeiler, die im Staatsprojekt für um die Vernichtung vom revolutionären Widerstand in Italien tragend sind. Das eine, das ist all das, was abschwört, zu unterstützen. Und entgegenzukommen und so weiter. Und all das, was sich deren Abschwörung entgegensetzt, die weiter schafft, die weiterentwickelt, die weiterkämpft, zu vernichten. Die Leute, die verhaftet worden sind, denen wird vorgeworfen, dass sie Text veröffentlichen von gefangenen Genossen, die nicht abschwören, dass sie von Komitees Sachen veröffentlichen, die auch ganz klar auf einer Nicht-Abschwörungslinie sind, dass freigelassene Gefangene, vor allem aus der Brigade, mit den jeweiligen Komitees aus ihren Regionen Kontakt aufgenommen haben, dass Komitee-Mitglieder Kontakt pflegen mit Angehörigen von nicht-dissozierten, also nicht-abgeschworenen Gefangenen, die in den Hochsicherheitstrakt hocken. Pikant finde ich auch noch, dass bei der einen Frau, die verhaftet worden ist, zum Vorwurf gemacht wird, dass sie eigentlich eingezahlt hat, das Geld, das an die Gefangenen nicht dissoziierten, geschickt wird. Also das ist ein Knastkonto für nicht distanzierte Gefangene und sie ist einfach diejenige, die das einzahlt. Das wird ihr zum Vorwurf gemacht. Eine andere, die verhaftet worden ist, der wird auch die oben erwähnten Punkte vorgeworfen, aber zusätzlich kommt noch dazu, dass sie eine Beleidigung gegenüber von dissozierten Gefangenen begangen hat. Das ist ein Delikt, Beleidigung von nicht dissozierten. Von dissozierten. Das heisst, sie hat in einem Brief in den Knast rein, hat sie sich abschätzig über das ganze Abschwörungskonzept geäussert und auch natürlich über die Abschwörer. Und das ist ihr zum Vorwurf gemacht worden und wegen dem wird sie jetzt angeklagt.
Also ist das so die Analogie, kann man sagen, zum Abstand illegales Informationssystem in der BRD, was jetzt da gelaufen ist?
Ja, es ist etwas sehr Ähnliches. Ich glaube, der Unterschied ist der, dass das Projekt von der Abschwörung ein tragender Moment ist in dieser Nachlage. Und bis jetzt eigentlich die Abschwörung auf das ausgezielt hat, gegen die Leute im Knast, oder? Oder für die Leute, die sich abschwören, im Knast. Und die neue Qualität an diesen Verhaftungen doch die ist, dass also auch gegen draussen jetzt das läuft. Also jemand, der draussen sich nicht von der revolutionären Bewegung distanziert, kann wegen dem kriminalisiert werden. Und ich glaube, das ist der neue Schritt, wo eben eine ganz klare Gegenüberstellung muss gemacht werden mit dieser Begnadigung. Und das zwei Momente sind von einer aktuellen Situation in Italien.
Wenn mal Musik zwischendurch.
Coming right at me from the
gut, gehen wir nochmal zurück. Wie ist es überhaupt? Wie ist es bis dorthin gekommen? Oder was ist. Wie ist es zu diesen Geschichten gekommen?
Ja, also ich glaube, wenn man verstehen, die Ausgangssituation, die wir jetzt hier geschildert haben, oder die heutige aktuelle Situation, dann muss man vielleicht ganz kurz mal schnell umreißen, was sind die verschiedenen Etappen gewesen, jetzt von der Herrschenden her, den revolutionären Widerstand in Italien zu bekämpfen. Und ich glaube, man macht es am einfachsten, indem man versucht, sich vorzustellen, es gibt zwei Pfeiler. Der eine Pfeiler, das ist der militärische Angriff, das heisst, der Versuch, die Leute, die Strukturen zu vernichten, effektiv zu liquidieren. Und der andere Moment, der andere Pfeiler, ist die ganze psychologische Kriegsführung, die gegen Bewegung geführt wird. Und ich möchte mal vielleicht ein paar Etappen erwähnen von der militärischen Liquidierung. Und zwar setzt das an, der ganze Moment mit verschiedenen Gesetzen, mit den verschiedensten Sondergesetzen, die geschaffen worden sind. Und das ist im 75 hat das mal angefangen mit der sogenannten Legge Reale. Das ist ein Gesetz, das den Bullen sehr viel Macht gibt. Und also vor allem in Bezug jetzt auf Verhaftungen, dass auch einfache Indizien und so weiter langen, um Leute zu verhaften. Dass sie können von der Schusswaffe Gebrauch machen, auch nur in Verdachtssituationen. Gleichzeitig ist in dieser Legge Reale auch ein Artikel, der Artikel 90, das ist ein ganz berüchtigter Artikel, der abzielt eigentlich den Widerstand innerhalb vom Knast zu liquidieren. Das
also
ist,
der bezieht sich nur auf Knast?
Ja, der bezieht sich nur auf Knast und kann eigentlich verglichen werden mit der absoluten Kontaktsperre in Stammheim 77 während dieser Zeit. Wo die Kontaktsperre gegen die Genossen aus der RAF gelaufen ist. Und es ist einfach, also konkret ist der Artikel 90 so, dass einfach überhaupt kein Kontakt mit anderen Gefangenen da ist, dass kein Anwaltsbesuch, keine Verwandte, kein Arztbesuch, kein Pfaffenbesuch und so weiter zugelassen werden, dass nur eine Stunde Spaziergang pro Woche ist, dass es Verbot von Lektüre, Radio und Fernsehen ist, Post beschränkt wird und die einzigen Kleider auf den Zellen können sein, die der Gefangene gerade anhat, und noch ein paar Unterhosen und ein paar Strümpfe als Reserve. Also einfach das zum Zeigen, die paar Stichworte, um aufzuzeigen, dass auch der bedeutende Knastkampf, der in Italien geführt worden ist, mit dem Artikel etwas hat wollen, also sie haben etwas wollen entgegensetzen.
Der ist ja dann also haben sie ja dann immer wieder abgeschafft, oder? Es hat ja einen Kampf dagegen gegeben, aber existieren tut er ja immer noch.
Genau. Das ist ein Artikel, wo eigentlich damals direkt nicht eingesetzt worden ist, sondern sehr viel später. Das heisst auch nach der ganzen Revolte von Trani und so weiter, er hochaktuell worden ist. Also das heisst erst eigentlich nach dem 81, 82 auch vor allem eine ganz breite Anwendung gefunden hat. Das heisst, in allen Hochsicherheitsknästen mal überhaupt eingesetzt worden ist. Und das ist ein Artikel, der können Sie einsetzen von 1 bis 3 Monaten auf jeden Fall. Und es ist aber Knastdirektion, es ist ein spezielles Gremium, wo die Knastdirektion auch dabei ist, plus ein Vertreter aus dem Justizministerium, der dann bestimmt, wie lange der einzelne Gefangene oder verschiedene Gruppen dem Artikel unterworfen sind. Also der könnte sie bis eigentlich bis ins Unendliche rausziehen, oder? Das ist so ein bisschen nach dem amerikanischen Modell. Dann hat es die ganzen Spezialprozesse gegeben, dann im 76 gegen die Brigade. Im 77 sind Spezialknäste eingeführt worden in Italien, Militarisierung der Sicherheitskräfte. Das heisst, dass die externe Überwachung von den Knästen den Bullen überlassen worden sind und die Bullen haben gleichzeitig die Supervision gehabt, wie die Überwachung drin hat, ausgesehen hat. Mit den Spezialknästen ist in Italien auch die Isolation eingeführt worden, die sie bis anhin nicht gekannt haben und somit auch auf schleichendem oder sehr direktem Weg das ganze System von der Differenzierung, also die Möglichkeit vom Zusammensein bis zur absoluten Abschottung, damit angesetzt hat.
Interessant in dem Zusammenhang ist, dass die Totalisolation oder Weissfolter von der Schweiz exportiert worden ist, oder beziehungsweise in Italien importiert worden ist, nach den Erfahrungen mit Petra Krause. Also das ist Es waren Erfahrungen, die da in der Schweiz gemacht worden sind und dann erst in Italien auch angewendet worden sind.
Mhm. Weiter geht es dann im 78, das heisst in der Nach-Moro-Zeit, also nachdem die Aktion Moro gelaufen ist, wo es dann per Gesetz die Polizeiverhör ohne Anwalt machen können, wo Leute haben können bestraft werden, und das ist ja heute noch hochaktuell, wo Vermietungen oder Verkäufe von Logen nicht sofort gemeldet haben. Das ist dann auch in der ganzen Nach-Dosier-Geschichte, also wo der NATO-General entführt worden ist und die ganzen breiten sozialen Kontrollen gelaufen sind in Norditalien, wo das ein wichtiger Moment war. Dann hat es im 79 ein Gesetz gegeben, das bei Terrorismusdelikten die Strafen erhöht hat, also die gleichen Strafen, vielleicht ohne politischen Hintergrund, viel weniger eingetragen hat. Und wenn ein Ziel war, also ein politisches Ziel dahinter war, also zum Beispiel jetzt eine Stutzbeschaffungssache oder so, aber mit einem politischen Ziel, dann ist die Strafe erhöht worden und gleichzeitig auch die Einführung von der Belohnung von der Kollaboration und die Verlängerung von der Präventivhaft. Das sind so die Momente, die im 79 gelaufen sind. Und im 80 ist dann das ganze Pentito-Gesetz, das ganze Gesetz vom Verrat eingeführt worden, wo im Artikel 1 von dem Legge Cossiga, das ist auch ein berühmter Mann aus Italien, der Cossiga, wo es darum geht, dass die Erhöhung von der Strafe um die Hälfte kann erhöht werden, wenn es sich um den sogenannten Terrorismus handelt. Artikel 4 von dem Gesetz legt fest, das ist der berühmte Verrätergesetz, dass Kollaboration, und zwar ist die Bedingung für Kollaboration, dass weitere Delikte verhindert werden, dass es zu Verhaftungen kommt und Informationen über die Leute, über weitere Leute geliefert werden. Dann gibt es eine Strafreduktion. Und zwar ist die Strafreduktion, wird festgelegt, je nachdem, wie viele Leute man kann den Bullen ausliefern, wie viel infrastrukturelle Moment kann durch die Bullen zerstören lassen. Das heisst Wohnungen und einfach die Strukturen, oder? Ausliefern. Das Gesetz ist auch geschaffen worden in Bezug auf den ganz grossen Verräter Peci, wo hunderte von Leuten in Knast gebracht hat mit seiner Kollaboration und ihm ermöglicht worden ist, eben zum einen extreme Hafterleichterungen und zum anderen, dass er eben auch Strafreduktionen hat, die ihm werden ermöglichen, dass er sich der Begnadigung auch kann, also sich auf die Liste setzen kann. Das Gesetz vom Cossiga, das ist nur eine gewisse Zeit gültig gewesen, also die Leute mussten sich melden, und haben sich können für den Verrat anmelden und das ist abgelaufen im 83.
Wobei es jetzt doch immer noch Reduktionen gibt, oder ist jetzt das vorbei?
Ja, es ist relativ schwierig, also für mich auf jeden Fall jetzt von da aus das können genau zu beurteilen, weil Zum einen ist es so gesetzlich festgelegt und zum anderen weiss man, dass Praxis ist, dass Sex wie Hafterleichterungen, wie Strafreduktionen zurzeit voll laufen. Oder? Mhm. Aber ich weiss, da blicke ich auch juristisch zu wenig durch, ob sich da diese Reduktionen dann wirklich auf das Gesetz und den Artikel stützen oder ob es irgendwelche andere Hintertüren da auch haben, oder, was ich ihnen also absolut auch würde zutrauen. Dann ein weiterer wichtiger Moment im ganzen militärischen Angriff ist natürlich die Folter, die nicht erst im 1982, also das heisst nach der Dose-Aktion, eingeführt worden ist, sondern eigentlich dort der qualitative Sprung von der Qualität von der Folter und die Breite von Folter, der dort eingesetzt worden ist und auch Folter ja auch immer eine Aussage für draussen ist, also für den Rest von der Bewegung oder überhaupt für die Genossen draussen, oder? Ja. Nämlich als Abschreckung und als ganz klare militärische Abschreckung.
Wenn wir eine Platte machen und nachher über die psychologischen Versuche, die ganze Bewegung zu schliessen.
Ja, also ich will vielleicht noch ganz kurz sagen, um diesen Teil abschliessen, ist, was jetzt noch gefehlt hat in der Aufzählung, ist die ganze Antiterror-Einheit natürlich, die Italien auch hat, die sie auch gebildet haben. Und die relativ wichtige, führende Rolle, die sie heute haben in der Koordination im Kampf gegen den sogenannten Euroterrorismus. Also wo man ihre Rolle nicht darf unterschätzen in der ganzen Koordination und im Vorantreiben von der Erfüllung des europäischen Rechtsraums.
Mhm. Wo ja auch zum Beispiel beim Dossier ganze NATO-Einheiten von Südamerika weggezogen worden sind und nach Italien gebracht worden sind.
Mhm.
Mundo.